Deutschlandfunk Interview.
Über den Zustand der NATO konnte ich vor der Sendung mit Oberst AD Ralf Thiele sprechen. Er ist Vorsitzender der politisch-militärischen Gemeinschaft. Ein gemeinnütziger Verein ist das, der sich laut Satzung der Förderung von historisch begründetem, innovativem und vernetztem Denken in Deutschland mit Schwerpunkt in den Bereichen Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik widmet. 75 Jahre NATO, ein stolzes Alter. Herr Thiele, wie würden Sie den Gesundheitszustand der NATO denn bezeichnen?
Naja, geschüttelt und gerührt, so würde ich das mal sagen. Also sie ist ein Bündnis, das gibt es noch, man ist überrascht. Aber sie hat vor allen Dingen schwierige Seiten in diesen Tagen.
Die Washingtoner Denkfabrik Brookings hat mal erforscht, dass große Staatenbündnisse in den vergangenen 500 Jahren im Schnitt nicht länger als 15 Jahre halten. Die NATO hat dafür ein doch ganz schön ungewöhnlich hohes Alter erreicht, oder?
So ist es. Es gab natürlich auch immer gute Gründe dafür, nicht schon von der Geburtsstunde an, wo man sich Sorgen machte, ob der Westen eigentlich überleben kann gegen diese starke Sowjetunion damals und die ganzen massierten Kräfte, die sie hatten. Und zwischendurch gab es ja eben immer wieder neue Krisen und andere Probleme. Allerdings die Friedensdividende so ab den 90er Jahren hat sie auch nicht unberührt gelassen. Sie ist heute viel mehr Schein als Sein. Allerdings, der Schein ist sehr laut, man hört ihn gut.
Also ich höre schon raus, Sie hätten da einiges an Vorschlägen. Auch der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, hat heute ein paar Vorschläge gemacht, um die NATO jetzt gerade in Bezug auf den Krieg in der Ukraine besser aufzustellen, auch struktureller Art. Halten Sie diese Vorschläge denn erstmal generell für sinnvoll?
Nicht unbedingt. Also auch er gehört zu denen, die große Narrative verbreiten. Ich denke gerade an die NATO-Strukturreform, Future Force Structure nannte sich das, wo ja ein riesiges potemkisches Dorf aufgebaut wird mit 100.000 von Kräften, die dann mal zur Verfügung stehen sollen. Und so sind seine Vorschläge gerne. Sie hören sich toll an, beeindruckend, aber wenn man in die Substanz guckt, dann ist da wenig. Und so ist das auch das Problem der Vorschläge, die er jetzt macht. Denn die NATO ist ja nur ein Teil der Unterstützer der Ukraine und wir wollen ja die anderen Unterstützer auch haben. Die EU ist sehr engagiert. Und die Grundfrage ist auch, wenn man ohne richtige Strategie in so eine Unterstützung hineingeht, ob das dann auch weiterführt. Also viele, viele Fragen.
Schauen wir uns mal die Vorschläge konkret an. Einer, die Idee, dass Stoltenberg die Waffenlieferung an Kiew künftig selbst koordinieren lassen will. Bisher organisieren sich ja die USA im sogenannten Rammstein-Format. Muss die NATO in dieser Richtung mehr Kompetenzen bekommen?
Nicht unbedingt, weil ja eben diejenigen, die zuliefern, ja eben auch viele Nicht-NATO-Mitglieder sind. Das Rammstein-Format ist ein zweckmäßiges Format. Die Amerikaner haben ja so die Welt in Erdteile unterteilt und in Rammstein und in Stuttgart wird im Grunde der europäische Kontinent und Teile des nordafrikanischen Kontinentes geführt und koordiniert und das machen die sehr ordentlich. Und der Gedanke, dass die NATO das jetzt nun in irgendeiner Form übernehmen könnte, wäre tendenziell eine Reduktion, zumal die Strategie ja auch die Amerikaner vorgeben, nicht das NATO-Bündnis. Nicht? Also von daher ist das bei den Amerikanern eigentlich die Hilfe besser aufgehoben.
Diese Vorschläge sollen ja der Situation vorbeugen, dass Donald Trump erneut ins Weiße Haus einzieht. Wäre das nicht hilfreich?
Die Ukraine wird implodieren, wenn die USA nicht unterstützen. Das schwebt ja jetzt sozusagen auch schon im Grunde davor. Trump ist gewappnet gegen Fremdsteuerung. Das hat er in seiner ersten Amtszeit gelernt und wird das auch nicht zulassen. Deswegen stört ihn das auch nicht. Auf der anderen Seite muss man immer sehen, Bündnisse wie die NATO, es gibt ja weitere Bündnispartner der USA, dienen dem Erhalt und der Gestaltung US-amerikanischer Macht. Also Trump braucht die NATO auch, allerdings weniger hier in Europa, mehr eigentlich auch in Asien künftig, nicht? Also von daher teile ich diese Sorge nicht und sich jetzt vorzustellen, man könnte durch solche ja, kleinen Feinheiten, die ja auch mickrig sind in den Summen, wenn man das mal so sieht, gegenüber dem, was da alles hineingesteckt wird in die Ukraine, das führt nicht weiter. Das ist ein netter Versuch, aber mehr auch nicht. Der entscheidende Versuch wird tatsächlich in Washington gestartet werden, wo man sich einigen muss, will man wirklich diesen Weg weitergehen, die Ukraine als NATO-Partner künftig vorzubereiten? Oder geht es doch nur tatsächlich um die Unterstützung der Verteidigungsbemühungen der Ukraine?
Also da sehen Sie eher die Diskussionslinie, die dort eigentlich auch geführt werden muss.
So ist das. Das ist der kritische Bereich und der ist tatsächlich zum Teil genau invers zu der geführten Argumentation. Die Argumentation lautet ja so, wenn wir die Ukraine nicht in die NATO nehmen, dann wird es sie künftig nicht mehr geben. Der Punkt kann aber auch sein, dass es die NATO nicht mehr geben wird, wenn wir die Ukraine in die NATO nehmen, weil das vielleicht in einen Krieg mit Russland führen kann. Also ein ganz, ganz kritischer Punkt aus jedem Aspekt. Und deswegen wäre hier viel Gehirnschmalz und nicht so kleine Mikrothemen aller, wer koordiniert jetzt die Unterstützung, erforderlich, dass man bis zum Juli, Anfang Juli wird das ja sein, in Washington, der zu Potte kommt, was man eigentlich machen möchte.
Eine andere Größenordnung hat ja der zweite Vorschlag von Stoltenberg, nämlich 100 Milliarden Euro für die Ukraine einzusammeln. Das hat zumindest, wie ich es beobachten konnte, auch für einige Skepsis gesorgt. Hat das eine bessere Größenordnung nach Ihrem Geschmack?
Auch nicht tatsächlich, weil die Grundfragen, die ja dabei sofort zu lösen sind, wer zahlt die, sind die ja vielleicht schon eingepreist in andere Leistungen, die die Staaten und Nationen bringen. Es ist eben Getöse, das eben zu einem Jubiläum sich erstmal gut anhört, da tut jemand was und verkündet jemand was. Aber wenn man eben in die Ukraine jetzt erstmal hineinschaut, da kommen im Wesentlichen die amerikanischen Unterstützungen nicht an. Da sind jetzt monatelanges Gerede von uns, dass wir Artilleriemunition hinbringen wollen, hat sich auch noch nicht materialisiert, indem dass sie dort ankommt. Und jetzt weitere Summen da durch die Luft zu werfen, bringt nicht wirklich viel. Also das sind nette Sprüche zum 75-Jährigen, aber sie machen deutlich, in der NATO muss ich jetzt etwas tun in den nächsten Wochen.
Aber wäre das nicht mal das lang ersehnte Bekenntnis gewesen? Es hätte der NATO vielleicht auch gut zu Gesicht gestanden, wenn das gerade zum 75. Geburtstag erfolgt wäre, dass das wirklich dann ein Signal der Unterstützung an die Ukraine wäre, dass man da wirklich das ernst meint mit den Versprechungen.
Ja, das sind eben immer Sekundärdinge, die da passieren. Tatsächlich hat man, also das ist vielleicht öffentlich gar nicht so wahrnehmbar, so eine Art kleine Feier für morgen angesagt. Die große Feier soll in Washington stattfinden und damit hat man sich Zeit gekauft, tatsächlich Essentielles zu verabreden. Also man möchte das lieber mit dem amerikanischen Präsidenten in Washington machen, diese große Feier dann im Juli, auch wenn sie ein bisschen dahinter liegt, und hat sich bis dahin Zeit gelassen zu schauen, wo man hinkommen kann. Und die Vorschläge von Stoltenberg sind jetzt eher zu verstehen als Motivation, Anregung auf dem Weg hin zu dieser Entscheidung, dieser eigentlichen Feier, die dann im Juli in Washington stattfinden soll.
Herr Thiel, abschließend nochmal ganz grundsätzlich gefragt, die Strukturen oder Reformbedürfnisse der NATO werden ja auch immer mal wieder erwähnt und besprochen und ich höre bei Ihnen auch raus, dass Sie da auch grundsätzlichen Bedarf sehen. Man sieht ja mit den Blockadehaltungen jetzt auch von Ungarn oder der Türkei in gewissen Fragen ähnliche Phänomene wie in der EU, also dass einzelne Mitgliedstaaten sich ihre Zustimmung teuer erkaufen lassen. Ist das ein neues Phänomen oder gibt es das schon länger?
Das Phänomen an und für sich gab es schon länger. Das Problem, das wir haben, ist diese kontinuierliche Aushöhlung der militärischen Fähigkeiten der NATO über die Zeitachse. Sie ist ja als Verteidigungsbündnis genial und wird auch gebraucht. Also das, da bin ich auch ganz klar davon überzeugt, das brauchen wir jetzt auch in den nächsten Jahren. Und zwar nicht nur im Osten, sondern sicherlich auch rund ums Mittelmeer oder auch in Asien. Wir werden eine starke NATO brauchen. Aber die Masse der Einlassung der Leute sind eben Lippenbekenntnisse. Die Bundeswehr zum Beispiel als eine Art Hauptleistungsträger der NATO in Europa, ja, krebelt ja auch vor sich hin. Da kommen auch keine leistungsfähigen Strukturen zustande. Uns fehlt es an Waffen und an Munition. Und so geht das der Masse der NATO-Mitglieder. Und deswegen sind eben diese Sprüche, diese Narrative, die wir verkünden, so frappierend weit weg von der Realität. Und das muss man beides enger zusammenführen und da hoffe ich eben drauf, dass das in Washington ein Stück weit gelingen kann.
Mhm. Wäre denn eine Lösung, dieses Einstimmigkeitsprinzip abzuschaffen, was eben ja auch in der EU für viel Komplikationen sorgt und vielleicht dann in der NATO diesen Prozess, den Sie jetzt gerade kritisiert haben, ein bisschen beschleunigen würde?
Wir brauchen es nicht, weil wir haben ja hier diese Coalitions of the Willing, also Länder, die sich zusammen agieren wollen außerhalb des Verteidigungsfalls, der bislang eben Gott sei Dank nicht eingetreten ist, mit Ausnahme des 9-11-Falls damals, des Angriffs der Terroristen auf New York und andere Städte in den USA. Dieser Verteidigungsfall, da ist die Einstimmigkeit ja sozusagen vorweggenommen in die Beschlüssen, die man dafür macht. Alles andere, was die NATO macht, macht sie doch immer von denen, die bereit sind, sich zu engagieren. Da brauchen wir jetzt nicht weggehen von dieser festen, soliden Basis, die wir für die Verteidigung uns erstellt haben. Und alles andere muss eben auch geschehen, aber das kann dann geschehen von denen, die Interessen haben und Strategien haben, die dann zusammenlaufen und das Gemeinsame auch unterlegen.
Sagt Ralf Thiele, Oberst AD und Vorsitzender der politisch-militärischen Gemeinschaft hier im Deutschlandfunk um 23:25 Uhr.